Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Einladung, heute bei euch zu sein und 150 Jahre FEG Werlau zu feiern. Also ich muss gestehen, ich komme aus dem Feiern gerade nicht so richtig raus. 150 Jahre Bund FEG, letzte Woche. Ihr wart jetzt schnell, also habt das direkt aufgenommen und auch 150 Jahre, es gibt nicht so viele Gemeinden, die das in unserem Bund feiern können, so alt zu sein. Und das ist ganz großartig. Vielen Dank, dass ihr mich damit reinlasst in eure Feier. Und ich würde gerne ein bisschen was dazu beitragen, wenn ich kann, weil das einfach was ganz Besonderes ist. Ja, ich habe mich für einen Bibelvers entschieden und ihr seht ihn hier vorne schon. Es ist der Vers des Jahres. Deswegen passt das auch nicht so schlecht zu einem Jubiläum. Also man könnte vielleicht sagen, der Nobelpreisträger unter den Bibelversen. Ja, jedes Jahr gibt es einen, der hervorsticht und der dann überall irgendwie bedacht wird. Und wenn wir den heute hier zum Jubiläum damit verknüpfen, dann werdet ihr in Zukunft auch immer an euer Jubiläum denken, wenn dieser Vers wieder auftaucht. Das war die Idee. Ob es klappt, werden wir in etwa 50 Jahren erfragen. Aber er ist auch sonst gut, unabhängig davon, dass das nun der Vers des Jahres ist, ist er einfach gut, weil er eine gute Aussicht auf die Zukunft ermöglicht und was ganz Wesentliches darüber sagt, wie eine gute Zukunft aussehen kann. Wir gucken mal rein. Also, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aus dem 1. Korintherbrief, geschrieben von Paulus. Man könnte ja meinen, das ist irgendwie ein guter Vers so fürs Poesiealbum, oder? Kurz, gut, heile Welt, kriegt man schnell unten reingeschrieben. Gibt es die noch, die Poesiealben? Ja, schon noch. Ich fand die immer so anstrengend auszufüllen, aber ich weiß noch, vielleicht bin ich da nicht so geeignet für. Also jedenfalls, mein Versprechen ist, wir landen nicht im Poesiealbum am Ende, sondern wirklich im Leben, vielleicht hier in Werlau, vielleicht auch mit ein paar guten Zukunftsgedanken. Wir machen uns mal auf den Weg. Ein paar erste Beobachtungen dazu. Ursprünglich, und mit ursprünglich meine ich in der griechischen Fassung des Neuen Testaments, ist dieser Vers noch kürzer, als er ohnehin schon ist. Alles eure geschehe in Liebe. So könnte man es, wenn man es direkt übersetzt, sagen. Oder alles von euch. Ihr merkt schon den kleinen, aber feinen Unterschied. In der deutschen Übersetzung geht es stark ums Tun. Da sind wir irgendwie auch immer schnell dabei. So, alles, was ihr tut, ist auch nicht falsch. Aber so im Original ahnt man, dass vor jedem Tun irgendwie vielleicht noch was anderes steht. Vielleicht eine Haltung, ein Lebensgefühl, eine Lebensart, eine Überzeugung, all das, was auch zu uns gehört und häufig darüber entscheidet, was für eine Art Tun am Ende rauskommt. Und ich meine so, im Original atmet das ein bisschen davon, deswegen habe ich mich entschieden, also in der Nuance 1:0 fürs Original, ja, so in der EM-Zeit muss man immer so messen, wobei das, was wir so kennen aus der Luther-Übersetzung, also auch gar nicht falsch ist. Wer wissen möchte, was für eine Art zu lieben der Apostel Paulus da vor seinem geistigen Auge hatte, der muss ein bisschen zurückblättern im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel, da führt er das nämlich aus. Da erzählt er darüber, wie diese göttliche Art miteinander umzugehen, woran man die erkennt. Also falls noch Zeit übrig sein sollte an diesem Tag, könnt ihr da mal noch hinblättern zu Hause. Es ist recht poetisch, wie er das beschreibt, wie Liebe sein kann, wenn sie von Gott ausgeht. So, kleiner Spoiler, am Ende dieser Predigt werde ich auch noch eine eigene Definition von Liebe versuchen. Bin ich schon ein bisschen aufgeregt davor, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. So, könnt euch noch ein bisschen an mich gewöhnen. Also das ist schon mal die erste Beobachtung. Alles eure, alles, was euch so ausmacht. Hintergründig, vordergründig, all das soll in Liebe geschehen. Und dann, naja, dann geschehe es aber auch. Ja, also Paulus sagt nicht, denkt mal drüber nach. Also wir haben eben drüber gesprochen, dass ich im Bläserchor Geiswald einige Jahre gespielt habe, Siegen Geiswald. Und wir waren, glaube ich, mal hier auf der Burg in St. Goar. Vor schlappen 30 Jahren oder so. Ja, einige erinnern sich noch, wirklich. Also jedenfalls unser Dirigent damals, der sagte immer, Also wenn was noch nicht so klappte, ne, ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dann sagte er immer, schaut es euch zu Hause nochmal an. Und dann ging es immer durch die Reihen, ja, davon wird es auch nicht besser vom Anschauen und so. Also das ist nicht, was Paulus meint, sondern er sagt, das ist eine Art Liebe, die man anfassen kann, die du merkst. Das kann ein guter Blick sein oder ein vertrauensvolles Gespräch oder eine Umarmung. Das könnte ein gekochtes Essen sein für jemanden, der krank ist oder eine Hilfe beim Umzug, wenn man zwischen den Kisten versinkt und, und. Es soll jedenfalls eine Liebe zum Anfassen sein und nicht nur eine, über die man irgendwie philosophiert. Naja, und dann dieses erste Wort. Die eigentliche Herausforderung scheint mir die zu sein, in diesem ersten Wort. So hier und da mal ein bisschen Liebe, das kriegen wir ja meistens ganz gut hin. Aber alles, also das ist ein Wunder. Das ist wirklich der Königsweg. Der Königsweg zu leben, das muss man sagen. Also gut, so einige erste kleine Beobachtungen. Nach diesen ersten Beobachtungen gönnen wir uns jetzt ein bisschen Ja, aber. Also zu Recht könnte man ja fragen, ist das, was der Apostel Paulus da schreibt, dieser Königsweg, wie ich es jetzt genannt habe, ist das nicht ein bisschen viel Idealismus, also ein bisschen viel Träumerei? Gibt es nicht zu viele Situationen, in denen das einfach nicht geht? Und so nach 150 Jahren Gemeindegeschichte, die wenigsten werden sich an die Anfänge erinnern, aber trotzdem, 150 Jahre, also da passiert ja auch schon mal was. Ja, und da geht nicht immer alles gut. Und manchmal muss man sich wieder zusammenraufen und sich Dinge vergeben, weil nicht immer alles gut und in Ordnung ist. So, also müsste man nicht sagen, lieber Paulus, also kennst du Gemeinde wirklich, ja, wenn du das so schreibst? Weißt schon, an wen du da schreibst. Ja, aber. Also ein Freund von uns erzählte uns Anfang des Jahres, dass er an seiner Arbeitsstelle die letzten 3 oder 4 Jahre gemobbt wurde von einem Kollegen. Also der immer darauf gelauert hat, dass er irgendwas verkehrt macht, was er gleich mal dem Chef weitertragen kann. So. Und immer mal anschwärzen, immer mal was Spöttisches sagen, jeden Tag irgendwie piesacken. So. Und das kann man ja mal eine Woche oder zwei machen, aber 3 oder 4 Jahre, da wirst du ja auch mürbe dabei. Und dann hat er ihn irgendwann gefragt, sag mal, woran fehlt es eigentlich zwischen uns? Woran liegt es denn? Und dann hat er gesagt, also wir wohnen im Allgäu, gell, so auf Allgäuer Dialekt dann, das wo sie auch it, also weiß ich auch nicht, es ist der pure Hass. So, der war perplex, weil was sagst du da noch? Was willst du dann machen? Und dann hat er sich entschieden, er verlegt sich aufs Beten für ihn und für die Situation. Und im letzten Jahr dann hörte das irgendwann einfach auf. Und dann ging's. Keiner weiß, warum und was geschehen ist, dann war es auf einmal zu Ende. Aber ich dachte bei mir also, was macht man denn, wenn man so jemanden im Nacken sitzen hat? Ja, der vielleicht gar nicht eine freundliche Atmosphäre möchte. Der meine ganze Freundlichkeit nur als Schwäche auslegt oder der mich als Konkurrenten nur mal sehen will und gar nicht anders. Und dann haben wir noch nicht geredet von all dem, was auf der ganzen Welt passiert, von aggressiven Marktstrategien und Herrn Putin und anderen, die andere Dinge im Sinn haben, als alles, was sie tun, in Liebe zu tun. Man könnte viel Ja, aber sagen. Ich fürchte nur, Paulus würde sagen, ja, genau. Genau weil die Dinge ja so sind, wie sie sind, deswegen schreibe ich ja. Weil das auch vor Gemeindetüren nicht Halt macht. Deswegen sage ich es ja. Deswegen schlage ich vor, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Mit ja genau. Ja genau, das könnte wohl der Königsweg sein. Wir glauben mal probeweise der Schrift, dass das so stimmt. Dass das der Königsweg des Lebens mit Jesus ist. Und das gerade in einer Welt, die so ist, wie sie ist. Und sie ist in der letzten Zeit auch noch mal ein bisschen abgekühlt, finde ich. Also leider nicht die Atmosphäre, aber die Beziehungen. Man hat das Gefühl, so nach dieser Corona-Phase kommen wir aus dem inneren Lockdown nur schwer raus. Man bleibt so bei sich und schaut, dass es einem selber gut geht und die anderen, naja, die müssen halt für sich schauen. So wie es in diesen Jahren war. Irgendwie hat uns das geprägt. Du trittst ein Feuer aus und zwei neue lodern auf. Irgendwie ist es schwierig. Neulich war unser Installateur bei uns. Da bin ich immer zwiegespalten. Also ich mag den Mann, aber nicht, was er tun muss. Das ist halt, es ist immer irgendwas los, wenn der Installateur kommt. So war es diesmal auch. Naja, als die Heizung nicht mehr tropfte, schrecklich, da sagte er, also wisst ihr, das macht mir alles nicht mehr so viel Spaß mit dem Beruf wie früher. Ich habe gar nicht mehr so gern mit meiner Kundschaft zu tun. Und das ist ja schlecht, weil das ist ja der Job. Aber er sagt, mein, wenn ich dann sagen muss, so geht das nicht, wie Sie sich das vorstellen, dann ist immer gleich was los. Oder es geht schon, aber es geht erst in 3 Monaten. Ja, dann ist immer gleich Holland in Not und so. Ich sage, die Leute sind irgendwie fordernd und dünnhäutig und es wird viel geschimpft und es macht nicht mehr so einen Spaß. Und ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun. Jedenfalls würde Paulus vermutlich sagen, ja genau, weil das eben so ist, wie es ist. Deswegen schreibe ich es ja. Und weil das auch vor Gemeindetüren nicht Halt macht. Deswegen lasse ich es mir auch gerne sagen von Paulus. Es ist ja eigentlich eine Ermahnung, die er da schreibt. Zum Schluss in dem Brief nochmal, im letzten Kapitel. Ja, man könnte ja dann auch langsam landen und sagen, so Gruß und Kuss von Julius, wir sehen uns, macht's gut, irgendwie so. Nein, nochmal richtig sagt er, worum es ihm ging. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich glaube, in seinen Gedanken ist nicht so viel Platz für Ja, aber, sondern mehr für Ja, genau. Es scheint, als wäre dieser Weg aus vielen guten Gründen der Königsweg. Und der erste gute Grund ist, weil die Welt diese Sprache versteht und weil sie es braucht, dass Menschen so handeln. Der zweite gute Grund ist, weil es der Weg von Jesus ist. Das finde ich ist sehr auffällig. Also was Paulus da beschreibt, hat Jesus schon getan. Sein Weg war von Anfang an von Liebe motiviert, von Anfang bis Ende. Also es gibt im Grunde keine andere wirklich gute Erklärung für das, was an Weihnachten, Karfreitag und Ostern passiert ist, als dass Jesus die Menschen liebt. Also warum hat er sich sonst darauf eingelassen, Mensch zu werden? Wenn du wahrer Gott bist, musst du nicht wahrer Mensch werden. Es gibt kein Naturgesetz, das das erklärt und vorschreibt. Aber er hat sich dafür entschieden. Und Paulus beschreibt das auch wieder, er schreibt das im Brief an die Philipper, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich selbst entäußerte, entleerte, frei machte von allen Eigenschaften göttlicher Art, die ihn daran hinderten, ganz Mensch zu sein. Also was kann man sich da vorstellen? Naja, Allmacht zum Beispiel, zurückgelassen. Oder Unantastbarkeit, offensichtlich, zurückgelassen. Unsterblichkeit, wir wissen es, aufgegeben. Allgegenwart, nicht mehr da. Höchste Ehre, naja. Tiefste Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist, wenn Jesus dann sagt, warum hast du mich verlassen? Das war alles anders in seiner himmlischen Existenzweise. Also warum hat er es getan? Warum bringt er sich selbst in eine Lage, in der er einen Satz sagen muss, wie Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun mit mir. Also man kann das alles nicht erklären, es sei denn aus Liebe, weil er genau so den Menschen dienen wollte. Das ist nicht normal, aber das ist eben Jesus. So war er schon immer. Aussätzige anfassen, Betrüger zurechtlieben, Sündern vergeben, so ist er. Und deswegen ist auch seine Gemeinde so, weil sie seine DNA trägt, wessen auch sonst. Deswegen ist auch seine Gemeinde bereit, lange Wege zu gehen mit den scheinbar hoffnungslosen Fällen. weil er so ist, weil das der Weg des Königs ist. Noch ein Grund für diesen Weg, weil die Korinther mich ermutigen. Das kann ich wirklich sagen, weil die Korinther mich ermutigen. Paulus schreibt in einem Brief diesen schönen Satz, Achtung, wir haben gehört von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Das war allerdings der Brief an die Kolosser. An die Korinther hat er sowas nicht geschrieben. Bot sich auch nicht so an, ehrlich gesagt. Diese Gemeinde war nicht gerade von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, muss man sagen, sondern eher sehr streitlustig und spalterisch und explosiv und rücksichtslos manchmal. Es gab auch eine wunderliche Moral, muss man auch sagen. Also nichts für einen Dienstanfänger, hätte man in unserem Bund gesagt. Ja, wenn du so als Bund überlegst, wen schickst du dahin in die Gemeinde als Pastor oder so, dann würdest du sagen, ja, nicht frisch vom Seminar. Ja. Weil die Gemeinde kompliziert war und irgendwie streitbar. Und so, dass Paulus, der erfahrene Apostel, ihnen in seinem zweiten Brief sagt, ich habe euch ja unter Tränen geschrieben. Und bezieht sich damit auf einen Brief, den wir vermutlich nicht haben, ja, der sich vielleicht aus Teilen des zweiten Korintherbriefs zusammensetzte, man weiß es nicht genau, so, aber jedenfalls da muss eine Kommunikation noch zwischendrin gewesen sein und wir haben sie nicht. Also nur für den Fall, 150 Jahre ist eine lange Zeit, falls jemand von euch den im Keller haben sollte, ja, vielleicht noch von den Vorfahren, jetzt wäre ein guter Moment, den rauszurücken. Ja, die Forschung wird sich freuen, bisher ist er nicht aufgetaucht. Unter Tränen habe ich den geschrieben, sagt Paulus. Und ruft diese komplizierte, streitbare, anstrengende Gemeinde, die auf der anderen Seite aber auch liebenswert und bunt ist und immer leicht chaotisch und kämpferisch, die ruft er zu Taten der Liebe auf. Und nicht nach dem Motto, na, ich schreibe es mal rein, damit es gesagt ist, ich weiß, es wird eh nichts, sondern weil er glaubt, dass das da passieren kann, in der Kraft des Geistes Gottes. Sind Wirkungen der Liebe quasi gegen den Trend vorstellbar. Und das ermutigt mich. Wenn das für eine Gemeinde gilt, die so, naja, sagen wir mal extravagant ist, dann könnte das doch irgendwie bei uns auch funktionieren. Noch ein guter Grund für diesen Königsweg, weil er Medizin ist für die Welt. Also, mein Eindruck ist, auch wenn das etwas deprimierend klingt, die westliche Welt erwartet nicht mehr so viel von den Christen gerade, weil sie sich verstrickt haben allzu oft in Skandale, Polarisierungen, Kämpfe im Innern, weil genauso viele Klagen von Christen kommen wie von allen anderen auch und häufig auch recht wenig Hoffnung für die Zukunft. Und die Leute fragen sich, naja, wofür brauchen wir das Ganze dann? Das, was Paulus da schreibt, könnte ein echter neuer Anfang sein. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also, dass die Christen nicht perfekt sind, ich glaube, das brauchen wir in diesem Jahrhundert nicht weiter unter Beweis stellen. Ja, in dem Verdacht stehen wir seit kurzem nicht mehr. Aber wenn man sagen würde, naja, stattdessen mühen sie sich aber redlich darum, wann immer es geht, so zu sein, wie es derjenige vorgelebt hat, von dem sie ihren Namen haben. Das wäre ja mal was. Und könnte ein echter neuer Anfang sein. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch für Politik interessiert. Man hat ja eine Weile diskutiert, wie denn Außenpolitik gemacht werden sollte. Also eher interessengeleitet oder wertegeleitet. Ja, beschäftigt euch das täglich? Nicht so sehr, glaube ich. Ja, ich mache es kurz. Also jedenfalls, mein Eindruck ist, das kann beides ganz schön anstrengend sein und auch auf Abwege führen. Ja, wenn ich nur interessensgeleitet arbeite, dann wird das leicht mal egoistisch. Und wertegeleitet wird leicht mal belehrend, überheblich dem anderen gegenüber. Und bei beidem scheint mir was Entscheidendes zu fehlen, was im Grunde in diesem Paulussatz steckt. Nämlich die Dinge in Liebe zu tun. Und Dinge in Liebe zu tun bedeutet, sie zum Wohl des anderen zu tun. Also mal egal, was ich für gut halte für mich selber, für meinen Beruf oder für mein Land, so zu agieren, dass der andere merkt, ich denke auch für ihn noch mit oder für sie. Mir geht es nicht nur um mein eigenes Wohlergehen, sondern auch um deins. Das würde doch irgendwie einen anderen Ton an den Verhandlungstisch bringen, oder? Dass wir miteinander überlegen, wie jeder gut aus dieser Sache rauskommen kann. Also, ich meine, Christen hätten dieser Welt doch noch mal was zu geben. Und dieser Paulussatz könnte ein echter Anfang sein. Es gibt einen Religionssoziologen, Detlef Pollack heißt er, ein Interview von ihm gelesen oder ein Zitat, der ist in der DDR aufgewachsen noch und der sagte, die westlichen Gesellschaften sind viel mehr vom Christentum geprägt, als ihre Bewohner das wahrnehmen. Und man merkt das, wenn man mehr von außen schaut. Also Menschen, die aus anderen Kulturräumen zu uns kommen, sagt er, die merken das schon. Dass da irgendwie was ist mit Gerechtigkeit und Mitleid und mit den Leuten helfen, die nicht so können und demütig sein und solche Sachen. Wir würden vielleicht eher sagen von Fairness oder Empathie oder wir haben ein paar etwas modernere Worte gefunden inzwischen, aber egal. Von der Sache her, sagt er, da ist was, was das Christentum in diese Gesellschaften eingewoben hat und zwar tief. Das fand ich interessant und vielleicht könnte das ein nächster echter Akzent werden, wonach die Leute sagen, na, ist doch gut, dass die Christen nicht ganz verschwunden sind. Das wäre ja mal wieder ein Anfang. So, fertig mit der großen, weiten Welt. Sie sind vielleicht auch hierher gekommen, um mehr persönliche Dinge zu hören. Damit machen wir jetzt weiter, weil dieser Königsweg auch etwas für die wirklich engen Beziehungen ist. Das ist ja das, was uns am nächsten ist. Wie die Beziehungen zu Hause sind oder in der Gemeinde oder an meiner Arbeitsstelle. Und wo es auch manchmal wirklich festgefahren sein kann. Und ich weiß, auch eine Sonntagspredigt wird da nur schwer was dran ändern, obwohl, naja, du selbst könntest vielleicht doch für eine Überraschung sorgen und einmal etwas anderes tun als sonst üblich. Was Gutes nämlich oder vielleicht sogar aus Liebe, etwas Überraschendes, ein Störfeuer der anderen Art senden, weil andere das merken und vielleicht rauskriegen, dass das mit Absicht passiert ist und du gerne wolltest, dass nicht nur dein Leben gelingt, sondern ihres auch. Solche Signale kann man setzen und wenn sie klein sind. Ich muss da an eine Geschichte denken, die Professor Giesekus erzählt hat, ich weiß nicht, ob der hier bekannt ist, ein christlicher Berater und Psychologe, der auch viele Vorträge gehalten hat und so. Und der hat diese Geschichte auch mal öffentlich erzählt, deswegen traue ich mich das auch. Jedenfalls ging es um ein junges Paar, wo er immer sagte, also sie ist mein Tor zur Welt. Sprich, sie ist irgendwie offen und immer in Beziehungen und so und sprühend. Und sie sagte über ihn, er ist mein Fels in der Brandung. So, und als Tor zur Welt und Fels in der Brandung dann geheiratet hatten, merkten sie, das geht nicht so ganz leicht zusammen. Vor allen Dingen an Geburtstagen wurde das offensichtlich. Sie hatte ihm eine Überraschungsparty vorbereitet. Das Haus war voller Leute, als er von der Arbeit kam und sie fand das ganz toll, so viel Leben in der Bude. Und er war völlig überfordert, als er reinkam und musste dann erstmal sich zurückziehen und eine Runde Fernsehen schauen. Das fand sie nicht so gut. Und dann haben sie nachher darüber geredet und er sagte, also hättest du mir das 14 Tage vorher gesagt, hätte ich mich ja darauf einstellen können. Ja, sagt sie, dann wäre es aber keine Überraschungsparty gewesen. Ja, genau. Ja, also gut, er hat es dann auch anders gemacht. Als sie 23 wurde, bekam sie 23 rote Rosen, was schön ist. Als sie 24 wurde, bekam sie 24 rote Rosen. Das fand sie noch akzeptabel. Als sie 25 wurde, gab es 25 rote Rosen. Das war dann zu viel. Also dann sagt sie, so kann das nicht weitergehen. Ich weiß ja jetzt schon, was ich zum 50. Geburtstag bekomme. Das ist doch kein Leben. Also so kann es nicht gehen mit uns. Das verstand er gar nicht. Und sagte, also ich habe dir doch etwas geschenkt vom Schönsten, was ein Mensch dem anderen schenken kann. Eine Tradition. hat er auch nachgedacht. Ja. War nicht ganz die gleiche Wellenlänge. So. Aber war vom Herzen her doch irgendwie auch Liebe gewesen. Aber so ist das manchmal. Wir erkennen Liebe nicht immer da, wo sie ist, ja, weil wir sie anders erwarten und irgendwie auch lieber anders aufnehmen und bekommen. Und da müssen wir uns zusammenreißen und zusammenraufen, ja, und schauen, dass wir dem anderen glaubhaft vermitteln, was auch immer ich tue es, damit auch dein Leben gelingt, damit unser gemeinsames Leben gelingt. Und dann finden wir irgendwie auch eine gemeinsame Sprache dafür. Die zwei sind übrigens dann auch in die Paarberatung, also als Berater, Paarberater geworden. Und ich denke, das haben die bestimmt gut gemacht. So, mit viel eigenen Erfahrungen kann man auch Leuten in der Regel gut helfen. Aber das ist doch mal ein Ansatz, oder? Zu sagen, also in Liebe zu leben bedeutet, mit allem, was ich habe, mich dafür einzusetzen, dass das Leben der anderen gelingt. Das habe ich übrigens dann auch mal jetzt als eigene Definition versucht. Weil wenn man gerne so leben möchte, müsste man ja irgendwie was vor Augen haben, wo es denn hingehen soll. Deswegen also mal praktisch, wie könnte das denn praktisch aussehen? Und die Idee ist, Liebe so zu verstehen, mit Kopf, Herz und Hand dazu beizutragen, dass das Leben der anderen gelingt. Ja, klingt jetzt nicht so romantisch, ich weiß. Aber es geht ja auch nicht nur um romantische Liebe, sondern es geht um jeden Tag, ja, um Gemeinde, um ein Dorf, um das Zusammenleben auf der Arbeit. Darauf zielt Paulus ja mit seinem Satz. So, eine Liebe zu leben, die sich in allem ausdrückt, was jemand ist und tut. Also dazu beizutragen, dass das Leben nicht nur meins, sondern auch das der anderen gelingt. Müsste man noch kurz weiterdenken, was denn gelingendes Leben ist, um so ein bisschen einen Kompass zu haben dafür? Naja, habe ich überlegt, ein Leben gelingt ja nun dann, wenn es so verläuft, wozu Gott es bestimmt hat. Also deswegen zweiter Vorschlag, gelingendes Leben ist, wenn ein Mensch Gottes Bestimmung für ihr Leben entdeckt. Dann ist es eigentlich, wie es sein soll. Erfüllt, dann hat Sinn, dann ist da eine große Nähe zu Gott drin, ein Zuhausegefühl, Vergebung für die Dinge, die ich versaut habe, neue Anfänge und eine Ewigkeit beim Vater. Also viel mehr geht nicht. Viel mehr geht nicht. Das ist gelingendes Leben. Jetzt weiß ich und ihr wisst auch, dass nicht jeder Mensch zu jeder Zeit bereit ist dafür. Aber es gibt vielleicht auch noch Erfahrungen im Vorfeld, bevor so eine ganze Lebenshingabe an Jesus erfolgt. Wenn ich beispielsweise merke, dass ich Dinge tun darf, die Gott in mein Leben gelegt hat, Begabungen leben kann, die Dinge tun kann, die mir die Augen leuchten lassen, ist das schon was von gelingendem Leben, weil es dem Schöpfer entspricht. Wir haben jetzt in meiner neuen Aufgabe als Preises haben wir bei zwei Mitarbeitern die Stelle etwas verändert, damit beide etwas mehr von dem tun können, was sie gerne machen. Und ich habe auch ein bisschen was davon. So. Aber es ist so schön, das zu sehen. Wenn Menschen mehr von dem tun können, wofür sie gemacht sind, das ist wirklich toll anzuschauen. Und dazu kannst du helfen. In deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Arbeitsumfeld, vielleicht auch in der Gemeinde, dass jeder mehr von dem tun kann, was Gott in ihm gelegt hat. Das ist ein kleiner Vorgeschmack von gelingendem Leben oder schon ein Teil davon. Und vielleicht kommt dann irgendwann auch die große Frage auf, was hat Gott eigentlich insgesamt mit meinem Leben vor? Wie hat er das gemeint? Und ich finde es eine schöne Aufgabe, Menschen da hin zu begleiten, dass sie das erleben können. Also Liebe, ich tue mit Kopf, Herz und Hand einen Beitrag dazu, dass das Leben von Menschen gelingt. Das ist, glaube ich, was Paulus meinte, als er es schrieb. Nur, das Ganze macht mir manchmal auch ein bisschen Sorge. Und zwar immer dann, wenn ich mich selbst anschaue. Also ich kann ganz gut darüber reden, stelle aber fest, manchmal kann ich es nicht gut genug machen. Weil mich das überfordert. Weil ich mit dem falschen Bein aufstehe, weil ich keine Energie habe oder weil irgendwie Unsicherheit, Angst und Kälte einzieht und vieles von dem gar nicht stattfindet. Und dann merke ich, den Rohstoff an Liebe, den es dafür braucht, den habe ich nicht im Keller. Ich habe das nicht einfach so, dass ich jeden Tag das in die Tasche packe und dann reicht das für den ganzen Tag. Sondern dieser Rohstoff an solcher Liebe liegt im Wesen Gottes. Und ich bin so froh, dass die gute Nachricht von Jesus eins sagt, für jede Aufforderung, die Gott für ein gelingendes Leben ausspricht, bekommen wir ein Übermaß an Zuwendung von ihm selbst. Anders wird es nicht gehen. Ein Übermaß an liebevoller Zuwendung von ihm selbst. Und manchmal macht es Sinn, darauf zu warten, bis das eingetroffen ist. Und bis ich es auch merke, bevor ich eine schwierige Begegnung gehe. Weil ich weiß, das kommt eigentlich von Gott und ich bin nur die Zwischenstation dafür. Eine Geschichte, die mich in diesem Jahr öfter daran erinnert, ist die, dass vielleicht zum Schluss von einer Missionarsfamilie, die auf Heimaturlaub war, sowas kommt ja vor, und konnten dann Urlaub machen in einem schönen Haus am See von einem Freund. Und er, der Vater der Familie, der werkelte ein bisschen im Haus am See. Und die Kinder spielten am Steg und irgendwann hört er Gekreische und dann platscht es. Und dann wirst du ja schnell, so. Und er kommt dann rausgerannt und stellt auf einen Blick fest, na, von den drei Kindern sind nur noch zwei da und einer liegt offensichtlich drin. Und dann springt er hinterher und taucht nach seinem Sohn, der fehlte. Und fand ihn erst nicht richtig und dann taucht er nochmal und muss ein drittes Mal runter, bis er ihn dann sieht. Und da wirst du ja, das macht dich ja wahnsinnig, sowas. Und wo findet er ihn? Tief unten, mehrere Meter tief, wie der sich also um diesen Pfosten von dem Steg geklammert hatte. Da unten. Da saß er quasi fest und hielt sich fest, tapfer an diesem Steg. Und dann hat er ihn so losgemacht und hat ihn mit hochgenommen und legt ihn dann auf die Wiese. Und als sie beide wieder ein bisschen Luft kriegen, da fragt er ihn dann, sag mal, was hast du denn da gemacht da unten? Ja, ich habe auf dich gewartet, Papa. Einfach auf dich gewartet. Das fand ich ja rührend. Das war ihm klar, dass der Papa irgendwann schon kommt. Ja, also lieber mal hier bleiben, ja, bevor noch was passiert. Ja. Und ich habe den Eindruck, irgendwie ist das zwischen Gott und uns auch so. Also manchmal kann man auch nicht viel mehr tun, als zu sagen, jetzt muss ich mal warten, dass der Papa kommt und der muss es richten. Und du weißt, der macht das auch. Der kommt auch. Und für jedes, was an Anforderungen in unserem Leben auftaucht, hat er ein Übermaß an Zuwendung, weil sie ihm nicht ausgeht. Und dann geht das auch mit so einem Satz, wie Paulus ihn schreibt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich würde gerne zusammen mit euch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, von dir heißt es, dass du die Liebe in Person bist. Und das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, weil wir so gewohnt sind, so oberflächlich von Liebe zu sprechen. Aber wir haben das eben nochmal gesehen, wie viel du es dir hast kosten lassen, jemanden zu lieben, deine Menschen nämlich, dass das deinen Sohn das Leben gekostet hat. So weit geht das bei dir. Und wir glauben dir, dass du genug vorrätig hast, um unsere Herzen zu füllen. Und dass du das tust, darum bitten wir dich herzlich, damit sich etwas verändert in uns und um uns herum. Danke dafür, dass du das bewirken kannst, selbst an Stellen, wo wir es nicht für möglich halten. Zu Hause, bei unseren Kindern, bei unseren Ehepartnern, unseren Gemeinden, fällt uns vielleicht manches ein, am Arbeitsplatz. Danke dafür, dass du nicht zu spät kommst und dass du in der Lage bist, Dinge zu verändern zum Guten. Danke, dass wir nicht zweifeln müssen daran, wer du bist und wie du zu uns stehst, denn das hast du gezeigt. Danke auch für diese großartige Geschichte der Gemeinde hier am Ort. Und da bitte ich dich auch, dass die kommenden Jahre etwas von dem widerspiegeln, was wir heute gesehen, gehört haben. Etwas von dir, Herr, was wir weiterreichen können. Denn wir selber sind nicht in der Lage, etwas Göttliches zu tun. Das würden wir uns nicht anmaßen wollen, Herr, aber du kannst das schon. Und wir brauchen das auch. Und darum bitte ich dich, auch für diese Gemeinde hier. Amen.